Ja, meine Damen und Herren, am Freitag, den 8. Oktober, und das haben Sie sicher in den Zeitungen zur Kenntnis genommen, ist Jacques Derrida in Paris gestorben. Lassen Sie mich, so wie ich das auch anlässlich des Todes von Pierre Bourdieu gemacht habe, ein paar Worte als Nachruf vor der Vorlesung sagen. Jacques Derrida gehört zum Genie-Zeitalter der französischen Intelligenz der 60er, der 70er Jahre, vielleicht auch 80er und 90er Jahre, das mit den Namen Foucault, Deleuze, Althusser, Baudrillard, um nur einige zu nennen, ja sehr schnell aufgerufen ist. Und viele Nachrufe, die Sie in diesen Tagen lesen können, sie atmen die Atmosphären des Persönlichen, und ich kann und will mich dem nicht entziehen, denn wenn Sie Sachen von mir gelesen haben, werden Sie es merken, Derridas Texte kann ich aus meiner intellektuellen Biografie gar nicht wegdenken. Wo soll man anfangen? Vielleicht nicht unbedingt am Anfang, was ich zuerst gelesen habe. Finis hominis, die Grenzlinie des Menschen, das als Vortrag in New York auf einem Kolloquium zum Thema Philosophie und Anthropologie im Oktober 1968 von Jacques Derrida gehalten wurde. Das habe ich erst spät gelesen, 1976, als es übersetzt war. Und als dann diese Ausgabe auf den Markt kam hier in Deutschland, da war nicht mehr vielen Lesern aufgefallen, dass der Vortrag von Jacques Derrida am Schluss mit einem nicht weiter kommentierten Datum versehen ist. 12. Mai 1968. Ein Datum als Unterschrift. Der Spur will ich nachgehen. Was war am 12. Mai 1968 los? Mai 68, einige werden das wissen, das war natürlich der Pariser Maiaufstand der Studierenden, der der Revolte der 60s überhaupt ihren Namen gab. Eben 68 oder die 68er. Aber wieso 12. Mai? Und wer Jacques Derrida liest, der darf nicht aufhören, nachzufragen. Es gibt keine Antworten, die zufriedenstellen. Der Sinn ist immer etwas, was sich herauszögert. Die Nacht vom 10. auf den 11. Mai 1968, das war die Nacht der Barrikaden in Paris, errichtet von Schülern und Studenten, in Kenntnis auch der Barrikaden, die an den Tagen der Pariser Kommune und während der Befreiung der Stadt von der deutschen Besatzung errichtet wurden, wurde die Erinnerung an diese historischen Vorbilder beschworen. Aber das sind keine tatsächlichen Befestigungsanlagen gewesen, die am Abend des 10. Mai entstehen, keine Verteidigungswelle. Sie haben überhaupt keinen instrumentellen Charakter gehabt, sondern einen eher expressiven. Jeder, so hat das Cohn-Bendit später geschrieben, jeder machte irgendetwas, ohne genau zu wissen, was. In der Rue Gay-Lussac entstanden plötzlich 10 Barrikaden hintereinander. Militärisch gesehen hatte das überhaupt keinen Sinn, aber wir hatten alle Lust, Barrikaden zu bauen. Also das war die Nacht vom 10. auf den 11. Mai 1968, aber das ist nicht das Datum der Unterschrift unter Finis Hominis von Derrida, da steht 12. Mai 1968. Was war da los? Mit welchem Ereignis unterzeichnet Jacques Derrida? Der 12. Mai, das ist der Tag danach und es ist der Tag davor, ein Zwischentag oder, wenn man so will, eine Zwischennacht, denn für den 13. Mai ist der Generalstreik in Frankreich ausgerufen. Die Sorbonne wird besetzt, es kommt zum Bündnis zwischen Studierenden und Arbeitern. Der Streik war erst für 24 Stunden ausgerufen, nämlich für den 13. Mai, aber er lässt sich dann, wie Sie wissen, nicht mehr stoppen. Wilde Streiks, Fabrikbesetzungen, Schulbesetzungen, Massendemonstrationen ergreifen das ganze Land, bis der Staatspräsident aus Frankreich flieht und in Baden-Baden mit den NATO-Militärs sich über die Intervention der Alliierten nach Frankreich zur Niederschlagung des Volksaufstands zu beraten. Also 12. Mai 68, das ist, ja wie soll man sagen, das ist das Nicht-Ereignis im Ereignis. Eben die Spanne zwischen der Nacht der Barrikaden und dem Generalstreik. Der 12. Mai 68 ist ein nicht mehr und noch nicht. Und es ist eben dieses Datum, mit dem Derrida den Text unterschreibt, unkommentiert unterschreibt. In dem Text geht es um andere Sachen, oder vielleicht geht es um andere Sachen. Jedenfalls, der Text endet mit dem Motiv der Nachtwache bei Nietzsche. Der Nachtwache vor dem großen Mittag. Und die Schlusssätze will ich Ihnen nicht vorenthalten, die lauten, ich zitiere, soll man die Nachtwache verstehen als die bewahrende Wache, die ums Haus her aufgestellt ist, oder als Erwachen zum Tage, der kommt, der auf die Nachtwache folgt, in der wir sind? Gibt es eine Ökonomie der Nachtwache? Vielleicht sind wir zwischen den beiden Nachtwachen, die zugleich die beiden Fines Hominis sind, aber wer, wir, Fragezeichen, Unterschrift 12. Mai 1968. In Deutschland ist Jacques Derrida von einer breiten Front, einer unheiligen Allianz ein Vierteljahrhundert angefeindet worden und so mancher Nachruf in diesen Tagen ist stark parfümiert. Aber schließlich mussten dann doch die hohen Priester der deutschen Geistes- und Sozialwissenschaften klein beigeben und anerkennen, dass hier eben kein Scharlatan, den man mit Derrida-Dada lächerlich machen konnte, und auch kein verkappter Rechtsradikaler, Präfaschist, so haben ihn ja auch berühmte Kollegen in der Tat genannt, sein Unwesen treibt, sondern dass hier einer der ganz großen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts Jahr für Jahr mit Schriften aufwartet, die auf dem ganzen Globus Bewunderung hervorrufen. Woher kommt diese Kraft? Soziologisch gesehen, denke ich, sind es vielleicht vier Komponenten. Derrida ist 1930 in El Bihar geboren, und zwar als Kind arabischer Juden. Und das ist eine starke Mitgift, Kind arabischer Juden zu sein. Und dazu kommen zwei weitere Komponenten. El Bihar, das ist ein ärmlicher Vorort von Algier. Derrida kommt vom Stadtrand, also der Zone zwischen den Slums, die den größeren Ring um Algier bilden, und den besseren Wohnanlagen. Marge, Randgänge der Philosophie, heißt der Band, in dem Fines Hominis erschienen ist. Derrida, ein Unterschichtenkind, das vom französischen Bildungssystem ergriffen wird und das es ganz nach oben ziehen lässt. Ein Migrantenkind aus dem Maghreb. Die Passage enthält die beiden weiteren Komponenten, eben soziale Herkunft und eine Karriere, meine Damen und Herren, die man sich in Deutschland gar nicht vorstellen kann, wenn man die Bildungsbedingungen für Migrantenkinder etwa aus Anatolien in der Bundesrepublik in den Blick nimmt. Ich habe Derrida persönlich spät kennengelernt. Ich war eingeladen auf dem von ihm und Bernhard Waldenfels organisierten deutsch-französisch-chinesischen Kongress über Modernität in Peking teilzunehmen. 1000 chinesische Philosophen und Soziologen sollten zu diskutieren, 6.000. Der Termin war Herbst 1989. Unter Leitung von Derrida war alles in Paris bestens vorbereitet, die Organisationen hatten Tickets besorgt, Texte waren geschrieben. Und dann wurde im August 1989 auf dem Tiananmenplatz in Peking die chinesische Demokratiebewegung von Panzern überrollt. Derrida hat eine Erklärung formuliert, wir haben aus Protest alles abgesagt. Meine zweite Begegnung mit Derrida, die fand hier 1996 in Freiburg statt. Junge Romanistinnen, Romanisten, Doktorandinnen und Studierende haben es dann doch durchgesetzt, dass Jacques Derrida nach Freiburg eingeladen wird. Und zwar, um über sein 20 Jahre alte Grammatologie zu diskutieren. Ein Text, der die Literaturwissenschaft in Deutschland, wenige Ausnahmen abgesehen, einmal ein Gräuel war. Deshalb, weil dort die Methode der Dekonstruktion durchgeführt wurde, eine Art zu lesen, der gegenüber die Philologie recht alt aussieht. Derrida kam, er ließ sich und sein altes Buch hier in Freiburg feiern, aber er war schon woanders. 1995 war Spectre de Marx erschienen, Marx Gespenster, ein Buch, das in dieser Vorlesung noch vorkommen wird, übersetzt von der Freiburger Soziologin, Literaturwissenschaftlerin Susanne Lüdemann. Da war er im Grunde in dieser Zeit. In einem Brief im Anschluss an die Freiburger Tagung schrieb er mir: J'ai presque constamment été loin, loin, très loin de chez moi. Er war schon weit weg von diesen Sachen. Er arbeitete an seiner Ökonomie der Nachtwache. Die Wende zur Sozialphilosophie, die bis zu den großen Studien über Gerechtigkeit, über das Geld, über die Politik der Freundschaft, diese Wende zur Sozialphilosophie hat nur die erstaunt, die nicht mehr wussten, dass er derjenige war, der einmal mit 12. Mai 1968 unterschrieben hatte. Vor 3 Jahren bin ich ihm zum letzten Mal begegnet, anlässlich eines denkwürdigen Ereignisses, das, wie einige von Ihnen ja wissen, meine Theoriepolitik hier in Freiburg auch neu ausgerichtet hat. Die Gegner der neueren französischen Kulturtheorie aus dem, insbesondere aus dem Horizont der sogenannten dritten Generation der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, sie mussten denn doch kapitulieren und konnten nicht verhindern, dass Jacques Derrida in Frankfurt, in der Frankfurter Paulskirche, der Adorno-Preis verliehen wurde. Das war ein großer Tag und seit dieser Kapitulation, dicht gefolgt von der nächsten, das nämlich Tage später, 2001, das Institut für Sozialforschung in Frankfurt einen Foucault-Kongress durchführte, auf den von den jahrzehntelangen erbitterten Gegnerschaften gegen den Poststrukturalismus nun keine Rede mehr war. Diese Kapitulation, ja, sie hat mich beeindruckt, aber in mir denn auch noch die Sorge geweckt, die kritische Theorie Horkheimers und Adornos, Marcuses und Löwenthal, sie könnte von der geistigen Landkarte der Bundesrepublik verschwinden. Und seitdem bemühe ich mich ja hier in Freiburg auch neben Poststrukturalismus, neben Dekonstruktion und philosophischer Anthropologie, auch der kritischen Theorie, ihre Existenz zu sichern. Ja, mit dem Tod Derridas sind diese langen, langen Auseinandersetzungen nun auch Geschichte geworden. Dass wir noch lange davon zehren werden, dessen bin ich gewiss, wir haben nämlich noch nichts Besseres. Wie gedenkt man Jacques Derrida am würdigsten? Ich denke, wir greifen den Faden dort auf, wo er ihn aus der Hand gelegt hat. In diesem Jahr erschien in deutscher Übersetzung Marx and Sons. Wir sind Söhne und natürlich auch Töchter von Marx. Marx hat uns eine Erbschaft hinterlassen, die es in sich hat. Und darum geht es auch in diesem Semester. Nun habe ich in der Ankündigung Ihnen ja auch geschrieben, dass die Vorlesung, mit der ich heute beginne, und die Vorlesung, die ich in den nächsten anderthalb Jahren zu halten, die Absicht habe, dass sie in einem Zusammenhang stehen. Ich habe nämlich vor, das Denken über Gesellschaft, über Moderne und über Kultur, so wie es sich in Europa im 19. und 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart dargestellt hat, durchzugehen. Bei einem solchen Vorhaben ist man gezwungen auszuwählen, nicht alles ist möglich. Ich habe lange überlegt, wie man die Bündelung macht. Ich habe sie ein paar Mal ausprobiert und daraus ist nun Folgendes geworden. Das ist sozusagen das Programm für die nächsten Jahre. Marx und die Frage nach der Gesellschaft im 19. Jahrhundert in diesem Semester. Im Sommer ungeliebte moderne theoretischer Radikalismus im 20. Jahrhundert. Und im nächsten Winter Kulturtheorie in Deutschland und Frankreich nach 68. Ein paar Worte zu dem Zusammenhang. Die drei Vorlesungen bauen in gewisser Weise aufeinander auf, aber jede sind aus sich heraus verständlich. Sie stehen in einer Reihenfolge, und zwar hat die Reihenfolge einen systematischen und einen zeitlichen Aspekt. Systematisch ist es die Reihenfolge von drei Komplexen: der Komplex der Gesellschaft, der Moderne und der Kultur, und diese Reihenfolge werde ich zeitlich entfalten. Man kann dies systematische Gesellschaft, moderne Kultur zeitlich ordnen, wenn man sich die Frage vorlegt, wann wird ein Leitbegriff problematisch? Wann werden Menschen unsicher, was es mit dem Leitbegriff auf sich hat? Was ist eigentlich Gesellschaft? Was ist eigentlich Moderne? Was ist eigentlich Kultur? Die Wörter kennen wir schon länger, aber es gibt Zeiten, an denen sie problematisch werden. Und auch heute fragen wir uns natürlich immer, was ist das? Aber besonders interessant, und das ist mein Einsatzpunkt, ist das jeweils erste große problematisch werden. Das heißt, die Stelle, an der die Strukturen entstehen, in denen wir bis heute denken. Aus den Grundzügen der Soziologie oder auch aus Studium Soziologie wissen Sie ja, Gesellschaft, der Begriff Gesellschaft, wird im 19. Jahrhundert problematisch. Darum wird es in diesem Semester gehen. Und parallel dazu kann man auch formulieren, Moderne, dieser Begriff wird in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts problematisch. Und Kultur wird eben seit 1968 problematisch. Das ist sozusagen ganz verkürzt wie in einem Brühwürfel der Rahmen für die drei Vorlesungen. Ich aktualisiere also die Situationen, in der das entstanden ist, was wir heute an Theorie zur Verfügung haben. Und alles Denken über Gesellschaft steht bis heute im Schatten von Marx. Und alles Denken über Moderne steht bis heute im Schatten des theoretischen Radikalismus des 20. Jahrhunderts und alles Denken über Kultur im Schatten der Kulturrevolution der 80er Jahre und der 1968 folgende und der Theorien, die sie hervorgebracht haben, unter anderem eben auch Jacques Derrida. Ich werde mich bemühen, Ihnen all die großen Autoren zu erläutern, die an der philosophischen Fakultät oder auch in der philologischen Fakultät immer wieder genannt werden, die sozusagen als Referenzpunkte dienen, über die aber selten hinreichend informiert wird, sodass dann auch die Perspektiven schief werden. In diesem Semester geht es um das 19. Jahrhundert, in dem die Frage nach der Gesellschaft auftaucht und im Zentrum dieser Vorlesung steht das Denken von Karl Marx. Es steht im Zentrum und wird nach vorne begrenzt durch die Auseinandersetzungen um das Verhältnis von Kritik und Gesellschaft im Anschluss an die Hegelsche Philosophie. Und die andere Grenze ist mit dem Denken Nietzsches gegeben. Das heißt, mit den Fragen von Friedrich Nietzsche an sein Jahrhundert hört das Wintersemester auf. Das Sommersemester beginnt dann mit postnietzscheanischen Theorien der Moderne, und zwar mache ich das in einer Paralleldarstellung, einer Parallelaktion, könnte man mit Robert Musil sagen, von Max Weber und Sigmund Freud vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann werde ich aber den größten Teil des Sommers mit linksradikalen und mit rechtsradikalen Theorien mich befassen, die der ungeliebten Moderne ein Ende bereiten wollten. Also mit Ernst Bloch, Georg Lukacs, Wilhelm Reich links und mit Ernst Jünger, Karl Schmidt, Arnold Gehlen rechts. Und das wird 1945 aufhören. Die dritte Vorlesung dann in einem Jahr setzt 1968 ein mit dem weltweiten Aufruhr der Studierenden. Und dann befasse ich mich mit den theoretischen Perspektiven und Kontroversen zwischen französischen, deutschen Intellektuellen, die bis in unsere Gegenwart laufen. Das ist die grobe Übersicht und die Gründe, warum jetzt diese und nicht andere, warum diese Bündelungen, diese Zäsuren, darüber werde ich noch ausgiebig sprechen. So viel zum Rahmen. Gesellschaft ist, wie gesagt, der systematische Bezug, 19. Jahrhundert, der zeitliche in diesem Semester, mit Namen gesagt Karl Marx zwischen Hegel und Nietzsche. Ja, Sie wissen es, das 20. Jahrhundert ist vorbei, aber wir sind natürlich noch überfordert, klar zu sehen und zu begreifen, was da eigentlich zu Ende gegangen sind. Und in solchen Situationen behelfen wir uns mit Jahreszahlen, Zeitraumangaben, denen wir eine noch zu klärende Bedeutung zuweisen. Und wenn wir mit Blick auf den Kalender sagen, dass das 20. Jahrhundert ja nun vorbei ist, dann wird zugleich das Jahrhundert von Hegel, Marx und Nietzsche von uns weggerückt. Es ist weiter weg, das 19. Jahrhundert. Es gilt also zunächst, Zugänge zum 19. Jahrhundert zu eröffnen. Das wird der erste Teil der Vorlesung. Sie finden die ganze Gliederung der Vorlesung auch im Internet. Zugänge zum 19. Jahrhundert. Das wird das Erste sein. Wer nun eine Vorlesung ankündigt, bei der Marx im Zentrum stehen soll, der weiß natürlich, dass es beim Thema Marx überhaupt keinen unschuldig naiven Anfang gibt. Es wäre völlig unpassend, ihn hier vorzugaukeln, als ob man beim Thema Marx noch irgendwo ein Fleckchen Neuland fände, einen Aspekt seiner Theorie, der bisher unbeleuchtet geblieben sei, eine Frage, die noch nicht gestellt worden ist. Es gibt keinen Hauptsatz oder Nebensatz von Marx, der nicht schon zigmal hin und her gewendet, interpretiert und reinterpretiert, verworfen und wieder hervorgeholt worden wäre. Und wenn sich das alles nur auf dem Papier abgespielt hätte, wenn man es nur mit den Bibliotheken voller Marx-Literatur zu tun hätte, man könnte das ja noch, Papier ist geduldig, beiseite schieben und sagen, wir fangen neu an. Aber, meine Damen und Herren, die Hauptmasse der Für- und Widerreden um marxische Hauptsätze und Nebensätze, sie ist ja rein textlich überhaupt nicht zu fassen. Die Hauptmasse des Diskurses um Marx dürfte in zahllosen Gruppen oder Zirkeln auf den verschiedensten Ebenen zahlloser Organisationen und Parteien angefallen sein, Für- und Widerreden gesprochen von Menschen, die mit Marx oder gegen Marx sich bemüht haben, geschichtlich verantwortlich zu handeln. Mit Bezug auf marxische Haupt- und Nebensätze wurden Organisationen gegründet, aber auch gespalten und ruiniert. Wurden Streiks, Aufstände, Revolutionen initiiert und geführt, aber auch verhindert, umgelenkt und zerschlagen. Wurden Gefangene befreit und Gefängnisse gebaut, Kriege unterstützt und Kriege sabotiert, wurden Machtapparate zerschlagen und Machtapparate aufgebaut und so weiter. Und angesichts all dessen, was Menschen seit dem 19. Jahrhundert mit Bezug auf Marx getan haben oder nicht getan haben, erwacht bei einem das natürliche, durchaus ja verständliche Bedürfnis nach Entlastung. Das Bedürfnis, das marxische Denken, wie man so sagt, für sich zu betrachten, seine Theorie loszulösen vom Gewirr der Interpretationen, der Kontexte und der Unzahl von geschichtlichen Taten, die auf der Basis der marxischen Theorie erfolgt sind. Meine Damen und Herren, ich zögere, diesem Bedürfnis nachzugeben, denn es tut sich hier eine Alternative auf, die von weitreichender Bedeutung ist, und wir sind eigentlich schon bei einem der Kernpunkte marxischen Denkens. Die Alternative lautet als Frage formuliert: Ist es zu rechtfertigen, die marxische Theorie von der geschichtlichen Praxis zu trennen oder nicht? Ist es zu rechtfertigen, die marxische Theorie von ihrer geschichtlichen Praxis zu trennen? Warum hebe ich die Frage so hervor? Bei einer Vorlesung über Marx und die Frage nach der Gesellschaft muss ich sie vielleicht noch viel grundsätzlicher stellen. Ist es überhaupt zu rechtfertigen, Theorien von der geschichtlich-gesellschaftlichen Praxis zu trennen? Ist es zu rechtfertigen, Theorien für sich als Gedankengebilde zu nehmen? Oder muss ich vom gesellschaftlichen, geschichtlichen Boden, das heißt vom Zusammenhang handelnder Menschen ausgehen, wenn ich mich mit ihren geistigen Konstrukten befasse? Und vielleicht ahnen einige von Ihnen schon, was für eine Zwickmühle sich hier auftut. Wenn ich von Marx ausgehe, so ist die Antwort auf die gestellte Frage völlig klar. Marx hat sein Leben lang darauf bestanden, Theorien im Zusammenhang mit geschichtlicher Praxis von tätigen Menschen zu betrachten. Theorien sind nicht autonom und sie sind auch nicht autonom zu analysieren, sondern erst dann überhaupt angemessen und richtig zu verstehen und zu interpretieren, wenn man den geschichtlich-praktischen Kontext ins Auge fasst, aus dem sie hervorgegangen sind und auf dem sie einwirken. Und wo eine Theorie als losgelöst von ihrer gesellschaftlichen Basis oder, wie Marx sagen wird, ihrem Unterbau sich zu behaupten versucht, da besteht nach Marx geradezu der dringende Verdacht, dass es sich dabei um eine Ideologie handelt, um einen ideologischen Überbau, wie Marx sagen würde, eine Ideologie, die es zu kritisieren gilt, in einer bestimmten Weise, indem man sie nämlich auf den gesellschaftlichen Praxiszusammenhang, dem sie entsprungen ist, zurückführt. Ginge es nach Marx, so ist jeder Weg unsinnig und falsch, eine Theorie rein für sich zu betrachten. Und nimmt man dies ernst, wie es Marx ernst genommen hat, so bleibt gar kein Ausweg. Die marxische Theorie angesichts der erdrückenden und zwiespältigen Praxis, die sie aufzuweisen hat, von dieser Praxis zu trennen, also gleichsam den reinen Marx als großen Denker zu präsentieren, das mag sicherlich sehr entlastend sein, aber wer so verfährt, muss wissen, dass er schon in einem zentralen Punkt seinen Abschied von Marx genommen hat. Er würde sich verabschiedet haben, ohne überhaupt angefangen zu haben. Ja, nun zwingt uns ja niemand in dieser Frage Marx zu folgen. That's a free country. Denkbar wäre ja auch eine ganz andere Argumentation. Eine Argumentation, die besagt, im Reiche der Theorie gibt es richtige und falsche Aussagen und es ist völlig irrelevant, wann, wo, unter welchen Umständen diese oder jene Aussage gemacht worden ist. Was allein zählt, ist der Vernunftgehalt einer Aussage. Vor dem Richterstuhl der Vernunft spielt es dann überhaupt keine Rolle, ob der Satz von Marx oder vom Kommilitonen Meyer, von Aristoteles von langer Zeit oder von Jacques Derrida gesagt wurde. Weder der Ruhm, noch die geschichtliche Zeit, weder die Lebensumstände, noch die Psychologie, weder die Interessenlage, noch die moralische Integrität einer Person dürfen bei der Beurteilung theoretischer Aussagen eine Rolle spielen. Und wer so argumentiert, der könnte ja durchaus auch noch zugeben, dass alle diese Dimensionen sich zwar immer wieder aufdrängen bei der Arbeit, ja, er könnte auch zugeben, dass es fast unmöglich sei, diese Aspekte auszuklammern, aber er könnte trotzdem daran festhalten, dass, wenn wir Theorie betreiben wollen, wir uns doch gemeinsam anstrengen sollten, die Vernunft als eine regulative Idee vorauszusetzen, die eben von den genannten Dimensionen freizuhalten sei. Also eine regulative Idee, die wir brauchen, um vernünftig miteinander reden zu können. Das ist nicht die Position von Marx, aber das ist dennoch eine sehr starke Position, die wir unbedingt im Hinterkopf behalten sollten, denn es könnte sein, dass wir sie nochmal nötig haben. Mit Marx dagegen führt der Weg in die geschichtlich-gesellschaftliche Praxis von Individuen, die einer bestimmten Zeit angehören, bestimmte Lebensumstände haben, Interessen haben und geschichtlich handeln. Und jede Theorie, die von diesem Boden abhebt, taugt nach Marx schon vom Ansatz her nicht viel. Ja, man wird vielleicht noch genereller formulieren müssen. Die Marxische Theorie hat einen besonderen Status vor anderen Theorien beansprucht. Und jeder, der schon einmal denen zugehört hat, die sich von Marx haben begeistern lassen, der wird auf diesen Anspruch gestoßen sein. Und wer schon einmal marxische Texte gelesen hat, der wird auf jenen zwingenden Ton gestoßen sein, dem zu verweigern, sich weiß Gott, nicht leicht fällt. Dieser besondere Anspruch, eben keine Theorie wie jede andere zu sein, sie leitet sich von dem Selbstausweis her eben als Theorie, die geschichtlich-gesellschaftlichen Bedingungen der eigenen Existenz begriffen zu haben und darum geschichtliche Praxis anleiten zu können. Langer Rede, kurzer Sinn, das hat Konsequenzen für unser Vorgehen. Ein naiver Anfang verbietet sich. Vor der Beschäftigung mit Marx ist die Beschäftigung mit der Geschichte des Marxismus angesagt. Deshalb kommt als zweiter Teil der Vorlesung nach den Zugängen zum 19. Jahrhundert, die ich relativ kurz halten werde, ein langer Teil Marx-Bilder, Geschichte des Marxismus von 1850 bis heute, eben bis Jacques Derrida, Marx and Sons. Dazwischen wird auch das Marx-Bild sein, jener Karikatur aus dem Eulenspiegel von 1990, einer ostdeutschen Karikatur, die einen Marx vorstellt, Hände in den Hosentaschen, der sich mit den Worten entschuldigt: Tut mir leid, Jungs, war nur so eine Idee von mir. Marx ist nicht tot zu kriegen und nach 89 ist er auch nicht tot zu kriegen. Die Geschichte des Marxismus, sie geht weiter, wobei das Wort Marxismus auch ein schwieriges Wort ist. Als es vor langer Zeit aufkam, hat sich Marx beschwert. Je ne suis pas Marxist, hat er behauptet. Ich schließe mich dem an, ich bin auch kein Marxist. Aber, meine Damen und Herren, ohne diesen geistigen Vater wäre ich ein ganz dummer Mensch geblieben. Ich bin also Teil dieser Erbengemeinschaft, die Jacques Derrida, Marx and Sons genannt hat, die vielen Töchter natürlich dabei nicht zu vergessen. Die Geschichte des Marxismus ist nicht zu Ende. Wo fängt das alles an? Das wird der nächste Teil der Vorlesung sein, Kritik und Gesellschaft nach Hegel. In diesem Teil geht es um die Genese des marxischen Denkens. Die marxische Theorie ist nicht vom Himmel gefallen, sondern sie ist in einem benennbaren Diskussionskontext von Intellektuellen entstanden. Diese intellektuellen Gruppe, die sogenannten Junghegelianer, wie sie genannt werden, gehören überhaupt zu den originellsten Brutstätten kritischer Gesellschaftstheorie, die das 19. Jahrhundert zu bieten hat. Alle Spielarten, die wir bis heute kennen, alle Spielarten von Sozialismus, Anarchismus, Individualismus, kritischer Theorie, die ja bis in die Gegenwart fortwirken, alles ist in dieser Gruppe konzipiert worden, diskutiert, verworfen, rehabilitiert in einem rasanten Diskussionsprozess von etwa 7 Jahren, 1838 bis 1845 und dann mündend in die gescheiterte 48er Revolution. Wir sind, so hat es Jürgen Habermas gesagt, wir sind bis heute Zeitgenossen der Junghegelianer geblieben. Marx' Ideen, sie sind in der Aufnahme und Abgrenzung von Konzepten seiner junghegelianischen Kampfgefährten entstanden, mit denen er um das Erbe der Hegelschen Philosophie gestritten hat. Es gibt nicht nur ein Marx und Sons, es gibt eben auch ein Hegel und Söhne. Kritik und Gesellschaft nach Hegel, nach in dieser doppelten Bedeutung, das heißt eben zeitlich nach Hegel, aber auch nach Art Hegels. Und wir werden in diesem Zusammenhang nicht umhinkommen, einige Grundzüge der Philosophie uns zu verdeutlichen. Das werde ich hier versuchen, Ihnen deutlich zu machen. Der nächste Teil hat den Überschrift Abrechnung, Stirner und Marx. Es geht um zwei Ausgänge der nachhegelschen Debatten, um zwei Typen von Gesellschaftskritik, die gegeneinander konturiert sind und die gewissermaßen von paradigmatischer Bedeutung sind. In der Auseinandersetzung mit diesem seltsamen Junghegelianer mit dem Pseudonym Max Stirner gewinnt das Denken von Marx seine Konturen, die dann auch bis zum Ende bleiben. Und in der Abwehr seines Konkurrenten Stirner entstehen Fragen entstehen die Probleme der marxischen Theorie, die dann wie ein dunkler Schatten alles Denken, das von Marx ausgehen, begleiten werden. Max Stirner, so habe ich das einmal formuliert, ist die böse Fee an der Wiege des Marxismus. Max Stirner ist aber auch der Denker, der das, was heute in aller Soziologinnen, Soziologen Munde ist, radikal zu Ende gedacht hat, nämlich Individualisierungsprozesse. Das hat er zu Ende gedacht unter dem Motto: Mir geht nichts über mich. Stirner und Marx, das sind, wenn Sie so wollen, die Eckpfeiler für den Raum, in dem die Frage nach der Gesellschaft bearbeitet wird. Danach folgt ein Teil Gesellschaftsgeschichte, Eigentum und Arbeitsteilung, habe ich das genannt. In diesem Teil sollen einige Schlüsselkategorien bei Marx diskutiert werden. Mein Ziel ist es hier, den rationalen Kern der marxischen Theorie freizulegen, sein Konzept von Gesellschaftsgeschichte und den beiden Hauptbestimmungen, die für ihn wesentlich sind, nämlich das Zwillingspaar von Eigentum und Arbeitsteilung. Wobei die vernünftige, rationale Verbindung schon sehr schwierig, große Schwierigkeiten macht. Eigentum und Arbeitsteilung, Eigentum oder Arbeitsteilung, Arbeitsteilung statt Eigentum. Und was ist Eigentum? Wie teilt sich die Arbeit? Wie differenzieren sich Funktionen? Was ist mir zu eigen? Und so weiter und so weiter. Das wird in dem Teil Gesellschaftsgeschichte besprochen werden. Schließlich der letzte Teil der Vorlesung. Ich werde noch einmal mit Hegel einsetzen, und zwar mit der Geschichte vom Herrn und seinem Knecht. Und ich werde versuchen, den Horizont von drei Zauberwörtern abzustecken, die für die Beantwortung der Frage nach der Gesellschaft im 19. Jahrhundert immer wieder gebraucht werden. Die drei Zauberwörter lauten Arbeit, Kraft, Wert. Im 19. Jahrhundert erhalten diese drei Wörter eine ganz seltsame Tiefendimension. Sie gelten als eine Art Fundament. Das sind massive Begriffe, an die heranzukommen nicht einfach sein wird. Es sind wirklich Zauberwörter, und daher brauche ich für diesen Teil die Hilfe eines großen Entzauberers, nämlich Nietzsche, mit Nietzsches Entzauberungen. Zum Schluss des 19. Jahrhunderts steht sozusagen sein monumentales Werk, leitet über dann zur Frage der Modernität. Damit werde ich in diesem Winter aufhören. Ja, das ist der Plan der Vorlesung, das, was Sie in diesem Semester erwartet. Ich werde noch ein bisschen einführen in den ersten Punkt, der relativ kurz ist, nämlich die Zugänge zum 19. Jahrhundert. Das sind drei Dinge, über die ich kurz sprechen werde. Einmal werde ich über Geschichte in Häkchen sprechen. Dann werde ich Ihnen einige Zäsuren vorstellen, mit denen wir operieren müssen, wenn wir das 19. Jahrhundert uns vornehmen, und über einige Prozesse sprechen. Das wird die nächste Stunde sein, und dann kommt die Geschichte des Marxismus. Wenn wir über das 19. Jahrhundert reden, haben wir es natürlich mit Geschichte zu tun, aber, meine Damen und Herren, wir haben es im Unterschied zu anderen Jahrhunderten, die wir ja auch zur Geschichte rechnen, mit einem besonders geschichtlichen Jahrhundert zu tun. Das klingt paradox. Das 19. Jahrhundert ist ein besonders geschichtliches Jahrhundert. Warum? Ganz einfach. Deshalb, weil die Menschen in diesem Jahrhundert die Geschichte, die Tatsache von Geschichte überhaupt im Zentrum ihres Fühlens, ihres Denkens, ihres Argumentierens gesetzt haben. Kurz, sie hatten das ganz intensive Bewusstsein, in der Geschichte zu leben, und zwar in einer fortschreitenden Geschichte. Das 19. Jahrhundert historisiert alles. Es historisiert nicht nur die Vergangenheit, es historisiert sich selbst, es historisiert sogar die Zukunft. Es gibt geschichtlichen Fortschritt als eine ganz mächtige, unbezweifelbare Tatsache. Und auch diejenigen, die es schwer haben, sich dem Fortschritt anzuschließen, die Mächte der Beharrung, wie man sie nennt, Adel, Kirche, sie glauben im Kern auch nicht mehr daran, dass sie den Fortschritt aufhalten können. Sie wissen, sie können ihn allenfalls verlangsamen oder sie können ihn pessimistisch einschätzen. Es ist ein besonders geschichtliches Jahrhundert. Ich würde mal sagen, das vergangene 20. Jahrhundert war, glaube ich, kein besonders historisches Jahrhundert. Das wissen Sie, mit dem Begriff Fortschritt sind ohnehin gemischte Gefühle verbunden, und nicht erst seit dem Bewusstwerden der ökologischen Krise. Die Idee einer fortschreitenden Geschichte, sie ist im 20. Jahrhundert, entweder ist sie banal geworden, sie wird gar nicht mehr so emphatisiert, oder sie ist von anderen Perspektivierungen überlagert. Also zum Beispiel für das, was 1989 in Osteuropa passiert ist, hat ein Soziologe den charakteristischen Namen gegeben, hat gesagt, das ist eine nachholende Revolution im Osten. Das war Jürgen Habermas. Nachholende Revolution. Kein geschichtlicher Fortschritt, sondern ein Nachholen. Und auch der redundante Gebrauch in der Medienformulierung der 90er Jahre, heute ist ein historischer Tag. Sie erinnern sich an die Erklärungen von Helmut Kohl, konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Selbsthistorisierung nicht mehr so recht gelingen will. Das 20. Jahrhundert, so würde ich mal pointiert sagen, kannte eine andere Konjunktur, nämlich ein neues Verständnis von Anthropologie. Der Horizont dessen, was Menschen machen können, ist unsicher geworden, oder genauer gesagt, der Horizont dessen, was sie noch alles machen können, ist unsicher geworden. Und das wird deutlich auch an der Unsicherheit, Namen für das 20. Jahrhundert an seinem Ende zu finden oder auch noch für die Gegenwart. Die fortgeschrittene Gesellschaft, können Sie lesen, die fortgeschrittenste Gesellschaft. Spätkapitalismus, wenn ich mir frage, spät, ne? Spätkultur, alle diese Namen, die dem 20. Jahrhundert gegeben worden, verweisen irgendwie auf, wie soll man sagen, einen Etat final, einen Endzustand, den dann auch die Nachzügler, die Nachholenden erreichen wollen. Und im Anschluss an einen Theoretiker des 19. Jahrhunderts, der viel zu wenig gelesen wird, Cournot heißt er, Begründer der mathematischen Nationalökonomie, ist dieser Zustand, dieser Endzustand, Etat final, er ist Posthistoire genannt worden. Ein Begriff, der am Ende des 19. Jahrhunderts auftaucht, Posthistoire. Posthistoire, das ist ja ein Wort in Anlehnung an Prähistoire. Prähistoire, Posthistoire. Geschichtliches Werden erscheint in der dominierenden Optik im 20. Jahrhundert gleichsam eingeklemmt zwischen Prähistoire, den Phänomenen, die vor der Geschichte liegen, den, wie man so sagt, anthropologischen Konstanten, und dem Posthistoire, jenem Zustand, in dem ein qualitatives Anderswerden schwer greifbar zu sein scheint. Was kommt nach der liberalen Demokratie auf dieser Erde? Welcher Zustand kommt danach? Gute Preisfrage. Was kommt danach? Auf eine kurze Formel gebracht, könnte man diese Differenz in der Geschichtswahrnehmung im 19. und 20. Jahrhundert vielleicht so benennen: Im 20. Jahrhundert rücken Prä- und Posthistoire, das heißt die letzte archaische Regression und die letzte futuristische Antizipation, ganz eng zusammen. Denken Sie an den berühmten Titel von Arnold Gehlen in seiner Schrift Urmensch und Spätkultur. Da haben Sie diese Klammerbewegung, die typisch ist für die Geschichtswahrnehmung im 20. Jahrhundert. Das 19. Jahrhundert ist da noch ganz anders. Da wird alles aus einer wird Geschichte aus einer bewegten Mitte heraus wahrgenommen. Im 20. Jahrhundert haben wir diese Zange zwischen Prä- und Posthistoire. Im 19. Jahrhundert haben sich die Menschen in einer bewegten Mitte gesehen, die an vergangene Geschichte fortschreitend anschließt und fortschreitend eben in die Zukunft hinein. Das sind zunächst grobe Formulierungen. Ich werde Ihnen in der nächsten Stunde das erläutern an einem bestimmten Motiv, diese Differenz nämlich an der Poetik der Erzählung, dem Motiv der Reise. Sie wissen ja, historische Narrative hängen damit zusammen. Dann werde ich über die Zäsuren sprechen, über die Prozesse und dann zur Geschichte des Marxismus kommen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.